Ego FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Schönen Mittwochabend hier in der neuen Ausgabe vom Ego FM Talk Radio. Mein heutiger Gast ist Podcasterin, sie war früher mal Radiomoderatorin, sie ist Autorin und sie ist Journalistin. Sie hat mehr als ein Jahrzehnt Musikschaffende aus der Rap-Szene interviewt. 30-teilige fiktionale Crime Story, die müssen wir auch kurz noch ansprechen. Das allerletzte Interview und auch das Format Weird Crimes. Damit wurde sie mit dem Deutschen Podcastpreis ausgezeichnet. Jetzt hat sie ein neues Projekt am Start, auch ein neues True Crime Format, nennt sich Plothouse. Darüber müssen wir unter anderem auch sprechen. Ich freue mich sehr über Lotti. Grüß dich, hallo.
Hallo, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Von wo bist du denn zugeschalten? Aus Berlin, denke ich, oder?
Aus Berlin, aus meiner kleinen Kammer. Hier nehme ich tatsächlich auch jetzt ich wohne seit einem Jahr in dieser Wohnung und hier habe ich tatsächlich das letzte Jahr komplett alle Weird Crimes Folgen aufgenommen, aber auch jetzt das neue Projekt wird komplett von hier aus geschrieben und aufgenommen, meinerseits zumindest.
Und jetzt auch noch diese Radiosendung, also was will man mehr?
Mhm. Ja. Stimmt, selbst die Splash-Doku habe ich von zu Hause hier vertont und eingesprochen. Also hier ist schon viel passiert in diesem Raum.
Wir haben gerade im Vorfeld kurz drüber gesprochen, das erinnert mich ein bisschen auch an mich selbst. Ich sende teilweise auch von daheim aus, aus meinem Schlafzimmer eine Frühsendung. Wie absurd eigentlich, sowas hat es früher nie gegeben, heute ist es möglich.
Das ist mega cool, du bringst mich gerade auf Ideen, vielleicht doch nochmal zum Radio zurückzugehen, wenn das irgendwo möglich ist. Von zu Hause hier aus meinem kleinen Kämmerlein zu senden, dann würde ich das vielleicht auch nochmal machen.
Das war meine Idee heimlich, aber ja. Lotti, erstmal die erste Frage, ganz nach deinem früheren Motto, was ist dein Lieblingstier?
Gute und sehr wichtige Frage. Das ändert sich manchmal ein bisschen. Es war ganz lange Zeit immer der südliche Brillenlangur. Das ist eine kleine Affenart, die ich unfassbar süß finde und generell irgendwie mit Affen habe ich es einfach. Ich mag das, dass die so frech sind und so laut und so schnell und dass die einerseits so ihr Ding machen, aber auch so Familientiere sind. Und deswegen Affen finde ich richtig toll. Aber ich glaube, momentan fühle ich mich nicht wie so ein Affe, sondern also wenn man ja Lieblingstiere auch so ein bisschen als Krafttiere bezeichnet, dann bin ich, glaube ich, gerade so eine Meeresschildkröte.
Oh, schön.
Die so ganz langsam und gemächlich durch das Meer treibt und hoffentlich nicht sich in irgendeinem Plastik verheddert, weil deswegen, also Meeresschildkröten muss man auf jeden Fall ganz doll beschützen, weil davon gibt es viel zu wenig, aber die liebe ich auch richtig, richtig doll. Also ja, ich glaube gerade, ist es eine Meeresschildkröte.
Der eine oder andere fragt sich jetzt, was stellt der für dumme Fragen hier zum Beginn des Interviews? Ich muss das kurz noch erklären, das war quasi dein persönlicher Eisbrecher bei deinen Gesprächen früher, bei deinen Radiointerviews, weil du mal gesagt hast, dass die Antwort tatsächlich auch viel über den Menschen aussagt, ne?
Woher weißt du das
denn? Ja, ich habe dich gehört früher.
Das finde ich ja süß. Danke. Also ich freue mich ganz doll, dass du darauf Bezug genommen hast. Jetzt kriege ich noch mehr Radio-Nostalgie, weil ja, ich habe eben sehr, 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 sehr lange und sehr, sehr viele Rapper interviewt und ich glaube, bei meiner Radiosendung habe ich irgendwann gespürt, ich will nicht immer einfach nur über Rap reden und nur über Features und nur über Musik, sondern ich möchte irgendwie einen anderen Zugang finden. Und das war immer wirklich mit jedem Menschen, also vielleicht mit 2, 3 Leuten hat es nicht funktioniert, aber fast immer ist man sofort ins Gespräch gekommen und oft hatte ich dann auch mit den Gästen einfach Running Gags für die nächsten 2 Stunden und das war sehr, sehr schön. Also
perfekt.
Ich habe diese Frage geliebt und freue mich, dass du sie mir auch gestellt hast.
Lotti, bevor wir zu deinem neuen True Crime Podcast kommen, Plothouse, müssen wir dich kurz erstmal ein bisschen kennenlernen hier im tiefen Bayern, hier in München, von wo wir aus senden. Deswegen lass uns ganz mal kurz in deine Kindheit düsen. Du bist 87 in Ostberlin geboren, am Prenzlauer Berg aufgewachsen. Vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen in diese Kindheit. Wie hat sich die damals für dich angefühlt?
Oh, meine Kindheit in Prenzlauer Berg, würde ich sagen, ich habe darüber erst vor ein paar Tagen gesprochen, deswegen ist dieses Bild gerade noch sehr präsent. Ich meinte nämlich darüber, dass es sich ein bisschen angefühlt hat, wie auf einem Abenteuerspielplatz groß zu werden, weil das damals alles noch nicht so war, wie das heute im Prenzlauer Berg ist. Für die Menschen, die schon mal in Berlin waren aus Bayern und sich das mal angeguckt haben, das ist halt heute eine ganz, ganz andere Welt, aber früher waren dort überall so, es waren halt voll viele besetzte Häuser und überall so alte, verwilderte Hinterhöfe, auf denen man spielen konnte. Und meine Eltern waren beide, also getrennt voneinander, relativ, sagen wir mal, also freiheitsliebende und freiheitsschenkende Menschen. Das heißt, ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit einfach alleine draußen mit Freunden auf irgendwelchen Höfen, auf irgendwelchen Dächern, in irgendwelchen Häusern verbracht. Und hatte deswegen schon eine sehr aufregende und freie Kindheit, würde ich sagen.
Mhm. Das ist interessant zu hören. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit Marina Busunaschwili, Musikmanagerin, die genau dasselbe erzählt hat, die auch am Prenzlauer Berg in der Nähe aufgewachsen ist und auch sich frei gefühlt hat quasi und da quasi auch den Rap kennengelernt hat. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, die Liebe zum Rap.
Bei mir, es hat noch nicht direkt in der Kindheit angefangen, aber auf jeden Fall dann mit der Jugend. Also so ab der 7. Klasse, würde ich sagen, da bin ich mit Rap in Berührung gekommen und da habe ich dann zum ersten Mal irgendwie so Savage gehört und dann später irgendwie Agro Berlin und so. Also das kam dann schon auch so aus den Kreisen. Ich habe viel mit so Sprühern früher aus dem Prenzlauer Berg abgehangen und da kam das dann irgendwie auch schon her. Aber ich glaube, als Kind habe ich jetzt vielleicht noch nicht unbedingt Rap gehört. So cool war ich dann jetzt immer.
Sag mal, Lotti, stimmt es denn, dass du als Kind immer schon berühmt werden wolltest? Habe ich zumindest gelesen. Aber man liest ja viel heutzutage.
Ich weiß nicht genau, es kann sein, dass ich das schon mal gesagt habe. Obwohl ich sagen würde, ich glaube, ich habe nie gesagt, ich will berühmt werden, sondern mir ging es wirklich immer eher um die Art und Weise quasi der Kreativität, mit was ich mich irgendwie auf eine Bühne stellen möchte. Sondern, also genau, weil das ist mir irgendwie vielleicht wichtig, dass ich hatte jetzt nie so den Drang zu sagen, ich möchte, dass mich jeder kennt, sondern ich möchte Schauspielerin werden, ich möchte Moderatorin werden, ich möchte Autorin werden. Das war auf jeden Fall alles schon immer ganz, ganz früh in mir verankert. Aber dieser Wunsch, dass ich jetzt so bekannt bin, das war, glaube ich, gar nicht so. Und das ist auch komischerweise auch immer noch nicht so doll da, was super vielleicht konträr dazu klingt, dass man, oder beziehungsweise konträr dazu ist, dass man in der Öffentlichkeit ist seit Jahrzehnten und die ganze Zeit Sachen auf einer Bühne macht und vor Mikros und Kameras macht und dann sagt, ich möchte gar nicht unbedingt berühmt sein. Aber das ist mir irgendwie wichtig mit dazu zu sagen, weil es mir immer eher um die Ausdrucksform ging, als um das, was dabei herauskommt.
Stimmt es denn auch, was ich gelesen habe, dass du früher quasi fast schon eine Angst vor Bühnen hattest, entwickelt hast in deiner Kindheit, Jugend?
Ich glaube, das kam ein bisschen später. Nämlich, ich habe halt ab dem Moment, ab dem ich mich auf Bühnen gewagt habe, gespürt, dass ich eine absurde Aufregung habe. Also wirklich ein ganz, 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 ganz drastisches Lampenfieber, was natürlich wahrscheinlich viele Menschen kennen. Aber bei mir war das in einer Form ausgeprägt, dass ich immer mir in dem Moment gewünscht habe, dass in dem Moment irgendwas passiert, was verhindert, dass ich auftreten muss, weil ich darunter so gelitten habe, was natürlich total dann auch bescheuert ist, wenn man sich fragt, ja, warum machst du denn das? Mhm. Aber dieses, vielleicht ist es dann dieser Nervenkitzel, sich dem zu stellen und diesen Moment auszuhalten und dann fängt es nämlich irgendwann an, richtig Spaß zu machen. Und wahrscheinlich ist es genau dieses, man hat so diese extreme Erfahrung, darauf zu gehen und dann sind da überall Menschen und am Anfang ist es einfach nur schlimm für mich und dann wird es auf einmal richtig toll und dann fühle ich mich total wohl und dann mache ich es auch immer wieder, vielleicht auch genau wegen dieses Gefühls. Aber trotzdem hat es mich ja irgendwie schon eben als Kind, also ich glaube, ich habe das erste Mal moderiert, da war ich, keine Ahnung, 8 oder so, da habe ich die Eröffnung von einem Spielplatz im Prenzlauer Berg moderiert. Frag mich nicht, warum und wie das zustande gekommen ist, aber da hatte ich ein Megafon in der Hand und habe eine Spielplatzeröffnung moderiert und mit 9 war ich im Tigerentenclub und habe eine Veranstaltung für Kids for Wales, die irgendwie Wale retten, moderiert und Interviews geführt. Also irgendwie wollte ich es ja und gleichzeitig hatte ich auch ganz so Angst davor.
Das ist, also man weiß quasi, dass auf der anderen Seite was Schönes kommt, aber man muss die Brücke erstmal besteigen, damit man es in Erfahrung kriegt.
Ja, sag mal, schönes Bild.
Deine Oma, hast du mal gesagt, war ein großes Vorbild für dich auch gewesen. Die war auch Journalistin in der DDR, hat unter anderem auch vom Vietnamkrieg berichtet. Wie hast du sie damals so als Kind wahrgenommen und wie hat sie vielleicht auch dein Leben so ein bisschen beeinflusst? Denn ich habe auch gesehen, dass du dir immerhin zu ihren Ehren eine alte Triumph-Schreibmaschine tätowieren hast lassen.
Du bist wirklich sehr gut informiert. Das ist ein Satz, den mir normalerweise immer Leute sagen, wenn ich sie interviewe und das ist schön, das mal umgekehrt zu erleben. Also vielen Dank dafür, dass du dich so viel damit befasst hast. Ja, als Kind war mir das noch gar nicht so bewusst, wie krass meine Oma eigentlich ist, muss ich leider zugeben. Ich habe erst dann, als ich so gerade ein Teenager wurde, verstanden, was meine Oma da Krasses gemacht und erlebt hat, weil sie eben eine der wenigen DDR-Reporterinnen war, die im Vietnamkrieg berichtet hat und die sogar mehrfach den damaligen Präsidenten Ho Chi Minh getroffen hat und auch eben mit dem, sage ich jetzt mal, abgehangen hat. Also es gibt Bilder, wie meine Oma mit dem irgendwo in eine Halong-Bucht einfach in Vietnam sitzt und eine Kippe raucht. Und dieses Foto ist so legendär und wirklich, also ich habe das einfach natürlich als Kind nicht gecheckt, was das überhaupt bedeutet. Auch mein Vater ist während des Vietnamkriegs dann in Hanoi geboren worden und dort die ersten Jahre seines Lebens groß geworden. Danach sind die nach Algerien. Dann dort hat meine Oma berichtet vom algerischen Bürgerkrieg. Da hat mein Vater dann noch ein paar Jahre gelebt. Und ja, wie das immer so ist, man wird irgendwann dann erst so richtig wachsam für solche Geschichten. Und dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen. Habe dann auch einen Vortrag in der Schule darüber gehalten, über den Vietnamkrieg und meine Oma. Und leider ist sie dann aber auch bevor, ach nee, stimmt, das war erst danach. Das fällt mir nämlich gerade auf, weil ich dachte gerade, dann hätte ich sie ja noch fragen können. Aber nee, meine Oma ist gestorben, bevor ich so richtig angefangen habe, in dieses Thema reinzutauchen. Ja. Und das war natürlich sehr, sehr tragisch, weil ich dann gemerkt habe, ich hätte so viele Fragen gehabt. Es gab so viel, was ich von ihr hätte erfahren wollen. Und deswegen ist sie eigentlich erst so richtig posthum quasi so ein bisschen auch zu meinem Vorbild geworden, weil ich erst dann so auch wirklich nach ihrem Tod im Keller irgendwie tausende Seiten mit Aufzeichnungen gefunden habe von ihrer Zeit eben in Vietnam und dort so richtig begriffen habe, was sie eigentlich gemacht hat. Und deswegen, ja, es ist ein bisschen tragisch und gleichzeitig aber eben auch schön, dass ich sie heute immer mit mir trage. Ich habe mir dann diese Schreibmaschine, die ich dann von ihr geerbt habe, habe ich mir auf dem Arm verewigen lassen. Die steht auch immer hier bei mir zu Hause und so. Also sie ist auf jeden Fall immer da und ich denke schon manchmal an sie und glaube, sie wäre schon stolz und fände es auch schon cool, was ich heute mache, auch wenn ich das natürlich, das hat einen ganz anderen, also viel weniger Wert als das, was meine Oma gemacht hat.
Naja.
Die ist da hingefahren und die hat wirklich vor Ort Sachen erlebt. Ich sitze hier, wie gesagt, zu Hause in meiner Kammer und recherchiere und mache, aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber ich glaube, sie hätte es trotzdem sehr cool gefunden.
Und du hast ja noch ein ziemlich langes Arbeitsleben vor dir. Wer weiß, was noch kommt in Zukunft. Ja, vielleicht sitzt du auch irgendwann mal in Vietnam.
Naja, also in Vietnam werde ich auf jeden Fall irgendwann mal sitzen. Da muss ich einmal hin. Alleine, um irgendwie einfach diesen Ort kennenzulernen, an dem auch ja, das Leben meines Vaters begonnen hat. Das steht auf jeden Fall auf meiner Bucketlist. Aber ob das beruflich sein wird, das werden wir noch sehen.
Stand denn das Selbstrappen auch auf deiner kindlichen Bucketlist? Denn als du 19 warst, entstand ein alter Künstlername Vis-à-vis und du hast gerappt und teilweise
ja,
wirklich richtig
peinlich,
gut. Ja? Das hast du öfter schon gesagt, das wollte ich wissen, wieso dir das peinlich ist.
Ja, ich finde es halt nicht so gut. Ich habe wirklich verrückterweise heute Nacht, wirklich heute ist es kein Spaß, ich habe heute Nacht mir einen extra Walkman bestellt im Internet, weil ich eine alte Kassette wiedergefunden habe, die ich mit 12 Jahren selber aufgenommen habe und ich habe auf dieser Kassette gerappt und ich habe Sachen gehört, die ich wirklich sehr doll verdrängt hatte und von denen ich gar nicht wusste, dass sie existieren. Diss-Tracks an Jungs, die mir mit 12 das Herz gebrochen haben und solche witzigen Sachen. Und ich muss sagen, mein Gefühl zu dem, was ich dann später gerappt habe mit 17, 18, 19, das ist halt, also, ja, ich würde das heute so nicht mehr machen. Ich würde viele Sachen heute so nicht mehr sagen. Ich fühle das nicht so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich eine sonderlich gute Rapperin war. Ich glaube, ich bin mit Sprache und Worten auch da schon ganz gut teilweise umgegangen. Mhm. Ich habe vielleicht auch da ganz interessante Geschichten erzählt, aber ich war keine herausragende Rapperin und deswegen bin ich auch froh, dass ich damit aufgehört habe und möchte auch nicht wieder damit anfangen.
Aber weißt du, richtig peinlich ist es, das, was mir passiert ist. Ich habe letztens auch eine alte Kassette von mir im Keller meiner Mutter entdeckt und habe da mal über einen alten Kassettenplayer reingehört und habe mich tatsächlich auch selbst rappen hören, was ich selten getan habe als Kind. Wow. Einmal habe ich es aber getan und zwar auf den Titel Ich finde dich scheiße von Tic-Tac-Toe. Ich finde, das ist peinlich.
Ich finde, das ist gar nicht so peinlich, weil jeder von uns hat doch Ich finde dich scheiße von Tic-Tac-Toe mitgerappt. Das habe ich auch. Aber stell dir jetzt mal vor, du hättest dann selber noch einen Song geschrieben, wo du jemand anderem sagst, dass du ihn scheiße findest und das auf eine Art. Also das muss ich sagen, ich glaube wirklich, das, was ich da heute Nacht gehört habe, das war noch ein bisschen peinlicher als, also gehe ich jetzt mal davon aus. Ich habe auch auf dieser Kassette auch einen Song von Kool Savage gerappt und da habe ich auch gedacht, so, ich wusste nicht mal, was ich da sage mit 12, 13. Ich hatte keine Ahnung, was ich da erzähle, aber naja, es ist lange, lange her.
Man lernt ja aus seinen Fehlern. Lotti, trotzdem, das hat irgendwie dazugehört, so da auch zu deinem beruflichen Werdegang. Du warst dann, bist dann irgendwann in ein YouTube-Format reingerutscht, hast Video-Interviews gegeben. 2010 war das, glaube ich. Da warst du so 23 Jahre alt. Und das allererste war tatsächlich mit Sido auf der Couch. Der hat damals nur so ein bisschen an seinem Bad Boy-Image gefeilt. Für dich war dieses Interview aber eine völlig neue Erfahrung, hast du mal gesagt, und zwar in Bezug auf die Reaktionen zu diesem Gespräch. Was war da genau los?
Ich habe mich da halt komplett naiv reingesetzt und dachte, ich mache jetzt hier ein Interview, so wie ich das ja dann auch schon als Kind und als Teenie mal gemacht habe. Und ich hatte davor auch schriftlich Interviews schon geführt mit den ein oder anderen Künstlern auch aus dem Rap-Bereich. Aber das war dann so, ja, ich mache mal ein Video-Interview mit Sido. Und es war natürlich schon auch krass für mich, weil ich Sido einfach schon ganz lange verfolgt habe und eben, wie gesagt, auch Agro-Berlin-Fan war und so. Aber ich habe mir einfach gar nichts dabei so gedacht. Ich habe mir nicht über die Konsequenzen Gedanken gemacht. Und ja, dann ist das Interview rausgekommen. Und ab dem Tag musste ich mich damit konfrontiert sehen, dass einfach unfassbar viele Menschen unfassbar viel Scheiße über mich schreiben im Internet und mich kommentieren und mich sexualisieren, mich beleidigen. Es war ganz, 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 ganz merkwürdig. Ich habe es überhaupt gar nicht verstanden, weil ich dachte, ich habe doch eigentlich nur ein Interview gemacht. Und gleichzeitig ist dazu aber auch noch so das Phänomen quasi gekommen, dass mich auch ganz viele Leute auf einmal extrem dafür dann auch irgendwie abgefeiert haben auf eine Art, was ich da gemacht habe. Und auch das habe ich nicht so richtig verstanden, weil ich wollte, wie gesagt, einfach nur ein Interview machen. Mhm. Und plötzlich war ich dann irgendwie so innerhalb von kürzester Zeit eine der bekanntesten und auch einzigen weiblichen Moderatorinnen in dieser Welt. Und alles wurde irgendwie ganz verrückt, muss man sagen.
Was hat es mit dir persönlich gemacht und inwieweit hast du dich in der Zeit dann auch vielleicht weiterentwickelt mit gewissen Ansichten?
Es hat mich extrem geprägt, diese Zeit. Also ich bin ja dann wirklich in den Wochen und Monaten und Jahren danach halt so zu dieser der bekanntesten Deutschrap-Moderatorin geworden. Und mein ganzes Leben hat sich da eigentlich in so eine Richtung entwickelt, weil zu dem Zeitpunkt, ich wollte Publizistik studieren, ich wollte bei der Zeitung arbeiten und schreiben, Drehbücher schreiben vielleicht, aber ich bin wirklich eher dann durch Zufall so richtig dann vor der Kamera gelandet und das hat unglaublich viel mit mir verändert und natürlich auch über all die Jahre diese ganzen Menschen kennenzulernen aus dieser Welt und auch Extremsituationen zu erleben im positiven wie negativen Sinne. Das hat so viel mit mir gemacht und auch unangenehme Sachen sind passiert, aber eben wie gesagt auch wunderschöne Sachen und ich würde schon sagen, dass ganz viel von meiner Stärke, die ich heute habe und von auch dem Wissen, was ich will und was ich nicht will und auch, dass ich heute so überhaupt die Fähigkeit habe, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und so, das ist glaube ich schon alles in der Zeit entstanden, weil ich das da alles nicht geschafft habe und eben sehr, sehr viele Sachen auch einfach ertragen habe, weil ich dachte, das gehört irgendwie so dazu und deswegen, es hat mich wirklich extrem geprägt, also sowohl beruflich als auch privat war das hat glaube ich, ganz viele Weichen auch gelegt für alles, was später dann passiert oder auch nicht mehr passiert ist.
Mhm. Wie schwer haben es denn heute Frauen im Hip-Hop-Geschäft? Du bist ja noch so ein bisschen mit drin, du kriegst es noch so ein bisschen mit. Hat sich das über die letzten Jahre ein bisschen zum Positiven verändert?
Hat sich extrem verändert. Ich kann jetzt nicht mehr so aus erster Hand berichten, wie ich mich da heute fühlen würde in dieser Welt, weil dazu habe ich dann doch zu wenig damit zu tun. Natürlich ist mein Mann zum Beispiel Rapper und ich kriege schon noch was mit und natürlich kenne ich auch noch Leute aus der Welt, aber früher war ich ja wirklich so aktiver Teil, jede Woche, jeden Tag. Ich war immer und überall dabei und war eben auch immer und überall die einzige Frau. Also es gab vielleicht immer noch mal eine, zum Beispiel eine Marina, die du interviewt hast, die war noch mal ab und zu da. Und es gab vielleicht dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt eine Schwester Eva oder so. Aber sonst, es waren nur vereinzelt immer mal hier und da irgendwie ein, zwei Frauen zu sehen. Und das ist natürlich heute ganz anders. Also es ist immer noch ein Ungleichgewicht und es ist auch immer noch, glaube ich, leider so, dass sehr, sehr viele Frauen auch weiterhin sexualisiert werden oder eben nicht nach dem, was sie da können, bewertet werden. Aber auf der anderen Seite hat sich auch das Publikum ganz krass verändert. Also früher war Deutschrap ja wirklich so, ja, es war halt maskulin des Grauens und es war so richtig, du wusstest, wenn du auf irgendein Hip-Hop-Konzert gehst, wie die Leute aussehen und was es für Leute sind, die da stehen. Und damit will ich die gar nicht alle abwerten, aber es war einfach eine sehr homogene Masse an Menschen, die sehr ähnliche Interessen hatte. Und das war dann eben, das hat das Ganze umso schwerer auch gemacht, da als Frau, die nicht zu dieser homogenen Masse gehört hat, da irgendwie zu bestehen. Und heute ist das alles so viel durchmischter und es gibt so viele verschiedene Strömungen musikalisch, aber es gibt auch so viele verschiedene Menschen, die dieses Genre mittlerweile feiern. Und das finde ich einfach richtig toll. Und ich glaube, heute ist es wesentlich einfacher, wesentlich entspannter und wesentlich schöner, auch eine Frau in dieser Welt zu sein, weil die auch so, also diese ganze Grundlage überhaupt, dass man so, man sieht ja jetzt zum Beispiel auch Frauen wie Nina Tschuber oder Paula Hartmann oder so, wie die auch von der Szene angenommen und respektiert werden und alle wollen Features mit denen und die sind halt richtige Superstars geworden und damals war es so ein bisschen so, ja, okay, als Frau, eigentlich wollen wir dich hier gar nicht haben. Und jetzt ist es so richtig, alle reißen sich irgendwie auch darum mit. Klar sind es immer noch zu wenig, aber ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr gute Entwicklung in die absolut richtige Richtung. Mhm.
Der Wandel der Zeit. Vor einigen Jahren hast du dem Radio den Rücken gekehrt, bist mittlerweile vor allem in verschiedenen Podcast-Formaten unterwegs, zum Beispiel das Format Das allerletzte Interview, das quasi ein Rap-Creamy ist, der erstmal als Buch veröffentlicht wurde, auch sehr zu empfehlen. Und dann 2022 der True-Crime-Podcast Weird Crimes. Spätestens hier habe ich bemerkt in deiner Biografie, dass du irgendwie ein Herz für True-Crime-Stories hast, oder? Was macht dieses Format mit dir?
Also ich kann dir sagen, das hat auch schon viel, 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 viel früher angefangen. Also mit, ich glaube, also ich habe irgendwann mal versucht, so zurückzugehen in der Zeit und ich habe nicht nur alte Kassetten gefunden, auf denen ich gerappt habe, sondern ich habe auch alte True-Crime-Geschichten gefunden oder beziehungsweise gar nicht True-Crime, sondern nur Crime, weil die habe ich mir zum Glück ausgedacht. Das waren jetzt keine echten Geschichten, aber das ging einfach auch schon so als Kind los, dass ich mir irgendwelche Sachen ausgedacht habe, wie, also wirklich irgendwelche Geschichten, wie Leute entführt werden und so. Ist ein bisschen strange. Und dann habe ich, und das ist, glaube ich, so mein erster True-Crime-Auftritt gewesen, in der 9. Klasse, glaube ich, einen Vortrag gehalten. Und das ist mir immer noch, also ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, aber es ist mir auf eine Art unangenehm und gleichzeitig finde ich es faszinierend. Und es ist irgendwie auch so verrückt, dass ich das jetzt heute dann teilweise eben beruflich mache oder gemacht habe. In der 9. oder 8. Klasse durften sich alle Menschen, also alle Kinder in der Klasse durften sich aussuchen, über welches Thema sie einen Vortrag halten. Und die meisten haben natürlich irgendwelche Sachen genommen, irgendwelche Hobbys oder Themen, die sie interessieren. Die eine hat irgendwie über Britney Spears einen Vortrag gehalten, ein Mädchen hat einen Vortrag über Kaiserpinguine gehalten. Und ich habe gesagt, ich halte jetzt hier einen Vortrag über, es ist wirklich schlimm, also es ist eigentlich auch nicht lustig, aber ich finde es einfach nur absurd, dass ich das gemacht habe. Ich habe gesagt, ich möchte einen Vortrag über Mord und Entführung in Deutschland und zwar auch in Bezug noch auf Kinder halten. Und habe dann angefangen zu recherchieren, wie viele Kinder werden in Deutschland entführt und ermordet und habe dann da wirklich einen riesengroßen, ganz krassen, auch ernstzunehmenden Vortrag vorbereitet, der, also den habe ich auch wiedergefunden, wo ich mir wirklich dachte, wow, also irgendwie hat mich das Thema anscheinend schon immer ganz, ganz krass bewegt und ja, da hat quasi das Ganze irgendwie angefangen und ja, wie man vielleicht gemerkt hat, bis heute hat die Faszination irgendwie nicht ganz aufgehört,
nicht
wobei ich zum Beispiel, genau, aber wobei ich jetzt heute sagen würde, also mit dem Thema spezifisch würde ich mich heute zum Beispiel im Podcast jetzt nicht unbedingt beschäftigen, weil ich natürlich trotzdem auch versucht habe, das Genre True Crime auch durch Weird Crimes natürlich so ein bisschen aufzulockern, eher mit den leichteren Themen umzugehen. Bei Plothouse wird es jetzt vielleicht mal ein bisschen was anderes, aber True Crime spielt auf jeden Fall trotzdem immer noch irgendwie eine Rolle und ist immer etwas, was mich irgendwie begleitet, sowohl eben jetzt, also privat schon lange, aber auch beruflich.
Cool, spannend. Plothouse hast du gerade angesprochen, startet jetzt ab dem 31. Oktober bei den Kollegen von Studio Bummens. Du hast dazu gesagt, dass du darin auch mal ganz viele andere Türen zu ganz vielen anderen Welten aufmachen willst. Eigentlich genau das, was du gerade so auch kurz erwähnt hast. Was meinst du damit genau? Also wohin geht die Reise in diesem neuen Podcast?
Ich werde auf jeden Fall eben nicht mehr nur True Crime erzählen. True Crime wird immer noch eine große Rolle spielen. Aber ich habe auch gemerkt, es gibt einfach so viele andere unglaubliche, aber eben wahre Geschichten, die irgendwie erzählt und gehört werden müssen. Und deswegen gibt es in diesem Podcast auch Geschichten über Survival. Es gibt krasse Biografien. Es gibt aber auch Sachen, die vielleicht gar nicht immer nur so in die Katastrophenrichtung gehen, sondern vielleicht auch mal schöne, unglaubliche Geschichten, also so Wunder, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt, also im Endeffekt eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Ich habe es so ein bisschen zusammenfassend gesagt, auch im Trailer, es geht um das Leben, den Tod und alles dazwischen. Also wirklich eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Aber die Prämisse ist natürlich immer, dass es Geschichten sind, die schon irgendwie wirklich unglaublich sind, aber eben wirklich passiert sind.
Weißt du, Lotte, ich darf dir kurz erzählen, ich durfte in die erste Folge tatsächlich schon reinhören vorab und ich wollte eigentlich nebenher kochen und habe das so mir so als Nebenbei-Ding so nebenbei gestellt. Ich war allerdings in den ersten 10 Sekunden schon so gebannt, dass ich weder zu den Zwiebeln noch zu sonst irgendeinem Gemüse kam, das ich schneiden wollte, weil man da wirklich komplett mitgenommen und eingesogen wird. Also zumindest in dieser ersten Folge, die ich hören durfte. Es war wirklich total, also auditiv super schön zusammenproduziert. Das macht wirklich Spaß, das zu hören. Und ich habe gesehen, du hast tatsächlich, du bist da nicht allein, du lädst dir auch Gäste ein, Gästinnen ein, Prominente als auch Unbekannte. Wer wird da unter anderem mit dabei sein? Darf man da schon ein bisschen reinhorchen?
Ich glaube, vom ersten Gast kann man das dann vielleicht auch schon mal verraten. Also hast du ja jetzt auch gehört, es wird unterschiedlichste Leute geben aus allen möglichen Bereichen, also quasi aus Kunst und Kultur, aus der Podcast-Welt, aber auch aus der Popkultur. Und der allererste Gast ist Tassim. Den kennen, glaube ich, mittlerweile einige Leute. Der hat gerade einfach einen Online-Grimme-Award gewonnen, weil der so tolle Sachen macht bei Instagram. Und der wird mein erster Gast sein. Ich kann aber auch schon mal verraten, der zweite Gast oder die zweite Gästin wird eine sehr, sehr bekannte Musikerin sein. Und dann wird es hier und da aber sogar auch mal Menschen so ein bisschen vielleicht aus meinem privateren Umfeld geben. Also ich habe mir gedacht, ich möchte nicht immer nur quasi berühmte Leute einladen, sondern vielleicht auch mal Leute, bei denen ich einfach weiß, die und die Geschichte könnte diesen Menschen richtig doll fesseln und ich möchte das mal erleben, wie sich das anfühlt, wenn ich eben auch Personen aus meinem Umfeld ja solche Geschichten erzähle.
Die du persönlich kennst und wo du vielleicht auch ungefähr weißt, wie sie vielleicht reagieren könnten. Die Gäste wissen nämlich gar nicht, was für Geschichten da auf sie zukommen. Vielleicht kannst du vorab schon mal sagen, was sind da so grundsätzlich die Reaktionen?
Das Tolle ist, auch wenn die natürlich komplett überrascht sind, gibt es ein Element, was denen trotzdem im Vorfeld so ein ganz klein bisschen Kontrolle gibt, nämlich einen Plothouse-Fragebogen, den ich erstellt habe. Und da kann jeder Gast im Vorfeld ein bisschen die Richtung bestimmen. Also ich habe dann zum Beispiel so Genre, dann steht dann da True Crime, Mystery, also so Übernatürliches oder eben Survival, wie ich schon gesagt habe, oder Katastrophen oder was auch immer. Also dann gibt es da einfach verschiedene Möglichkeiten. Und dann wird es sogar auch noch ein bisschen spezifischer. Da können die Leute dann ankreuzen, interessieren die sich zum Beispiel für Sport oder eher für Historisches oder für Liebe oder vielleicht auch für Skandale und Celebrities. Und daraus, ich lasse mir dann sozusagen immer mehrere Sachen ankreuzen, damit sozusagen der Bereich, aus dem man was auswählen kann, noch relativ groß ist. Und daraus suche ich dann die Geschichte. Und das ist natürlich mega cool, weil das einerseits mir extrem viel Druck macht, weil ich die ganze Zeit denke, ich muss jetzt die perfekte Geschichte für diese Person finden. Und auf der anderen Seite, die Person weiß ja gar nichts und am Ende erwarten die natürlich auch erstmal nichts, außer so, ich komme hier hin und guck mal, was passiert. Und bis jetzt, muss ich zugeben, hat das sehr, 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 sehr gut funktioniert. Wir haben ja schon ein paar Folgen aufgezeichnet und bis jetzt waren alle Gäste super, super zufrieden mit ihren Geschichten. Und die waren aber natürlich auch, also es gibt ja auch mal lustigere, mal tragische, mal ernstere, mal lockere Momente dann auch in den Geschichten. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich da bislang ein ganz gutes Händchen habe. Was mir aber auch noch wichtig ist zu sagen, ich weiß nicht, ob du darauf noch eingehst, aber es wird ja auch nicht nur Folgen mit Besuch geben.
Also es gibt ja zwei unterschiedliche Folgen.
Genau. Also es gibt immer im Wechsel eine Folge mit einem Menschen, der zu Besuch kommt. Und dann gibt es aber auch immer noch Solo-Folgen. Und da erzähle ich sozusagen ganz ohne andere Menschen, ganz ohne Kommentare, einfach durchgehend eine Geschichte. Und diese Geschichten, kann ich schon mal sagen, sind hier und da vielleicht auch manchmal ein bisschen, sag ich mal,
düster.
Düsterer, voll, manchmal auch wirklich sehr, sehr nah dran. So viel kann ich, glaube ich, auch schon mal verraten. Also es wird in Folge 4 zum ersten Mal auch etwas geben, was ich so noch nie gemacht habe, dass ich wirklich auch mit einem Angehörigen von einer Person spreche, um die es dann in der Geschichte geht. Und das war auf jeden Fall auch nochmal eine ganz, ganz andere, also es war wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung und zeigt aber eben auch nochmal, dass das Plothouse so sehr, sehr viele verschiedene Ebenen hat, die in ganz, ganz andere Richtungen auch gehen.
Wie vielfältig dieses Format sein kann. Mhm. Plothouse, ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Also die erste Folge hat mich schon sehr mitgenommen. Lotti, lass uns ganz kurz nochmal vorausgucken in die Zukunft. Was steht für dich sonst noch so an? Wo soll es denn hingehen in den nächsten Jahren? Hast du noch bestimmte Wünsche, die du dir selbst erfüllen möchtest?
Ich werde auf jeden Fall weiterhin ganz, ganz doll den Fokus auf Storytelling legen und möchte natürlich jetzt meine Kraft und Energie extrem doll auf Plothouse fokussieren und habe da schon Visionen, dass ich möchte einfach, dass es eben eine Art Plattform wird für Geschichten, die man eben hören kann. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig. Ich möchte nicht, dass man denkt, ich bin jetzt hier verrückt geworden, aber ich wünsche mir so, so doll, dass man es so ein bisschen vielleicht etablieren kann als eine Art kleines Netflix zum Hören, dass man weiß, dort gibt es sozusagen Audio Doku-Geschichten, die man, wie du dann schon selber ja auch gesagt hast, zum Kochen hören kann oder wenn man unterwegs ist und dass das Ganze sich eben vielleicht dann auch nochmal so ein bisschen abhebt von einem klassischen True-Crime-Podcast, weil es halt sehr, 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 sehr viel mehr ist als das. Und ich habe da auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Ideen, die ich umsetzen möchte. Ich möchte auch noch sehr viel mehr reingehen, so wie ich das jetzt eben auch in dieser einen speziellen Folge gemacht habe, von der ich schon so ein bisschen was verraten habe. Also ich will auf jeden Fall auch dort Geschichten eine Plattform geben, die vielleicht sonst nicht stattfinden irgendwo. Und ja, das ist auf jeden Fall so der Plan, würde ich sagen. Und mal gucken, was sonst noch passiert.
Schön. Lotti, du hattest als Einstieg immer dieselbe Frage, was das Lieblingstier ist, was wir vorhin anfangs schon gehört haben. Ich habe immer eine Ausstiegsfrage, die ich all meinen Gästen stelle, heute auch an dich. Ich bin gespannt, was bei rumkommt. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
Das ist auf jeden Fall für mich nicht so einfach zu beantworten, muss ich sagen. Ich hoffe, es ist okay, dass man das nicht in einem Wort beantwortet.
Das ist nicht schlimm.
Oder? Nee. Ich glaube, das hat sich bei mir in den letzten Jahren ein bisschen geändert, weil sich meine Lebensumstände ein bisschen geändert haben. Und heute, also ich kann es ja vielleicht mit kurz dazu sagen, für die Menschen, die das nicht wissen, aber ich bin vor 3 Jahren chronisch krank geworden durch eine schwere Covid-Infektion. Und seitdem hat sich mein Leben eben, wie gesagt, an sehr, sehr vielen Stellen geändert. Und ich muss sagen, dass sich auch mein Gefühl für Glück dadurch extrem verändert hat. Ich habe wirklich ganz, ganz oft seitdem Momente, die mir früher so normal vorkamen und die für mich vollkommen nebenbei passiert sind und die heute in mir ein so alles zerberstendes Glück auslösen, dass Glück für mich viel, viel größer geworden ist, als ich das davor jemals empfunden hätte. Und deswegen muss ich sagen, Glück ist das, was mich jetzt auch die letzten Jahre irgendwie so über Wasser gehalten hat, weil neben all dem Unglück, was passiert ist, hat sich, wie gesagt, auch immer Glück eingeschlichen und das in Momenten, wo ich das noch gar nicht so richtig, also wo ich das vielleicht in dem Moment erstmal gar nicht gecheckt habe und auf einmal dachte, warum habe ich denn jetzt Tränen in den Augen und warum bin ich jetzt gerade so glücklich über teilweise auch Momente, sorry, jetzt schweife ich vielleicht nicht ab, aber ich glaube, früher war ich einfach nur glücklich über offensichtliches Glück und heute empfinde ich sogar Glück, wenn einfach nur die Abwesenheit und Unglück sozusagen mir bewusst wird. Schon das ist Glück für mich. Und das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin, dass diese Umstände des Krankseins mit mir gemacht haben, dass ich noch sehr, 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 sehr viel feinfühliger und sensibler und dankbarer bin für Glücksmomente, die mir einfach früher nie bewusst gewesen wären. Ja, deswegen ist Glück auf jeden Fall ein großes Thema und etwas, womit ich mich irgendwie gedanklich viel beschäftige. Ja.
Und eine sehr schöne Antwort. Und ich hatte Glück, dass du Zeit für uns heute hattest. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und es hätte noch 100 andere Themen gegeben, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und vielleicht bringen wir dich auch wieder zurück zum Radio.
Ja, mal gucken. Danke auf jeden Fall für die tollen Fragen und für deine Zeit natürlich auch.
Danke dir.
Das war Ego FM Talk Radio
mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek,
auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.